Sie hören SWR Kultur am Morgen. Wenn jemand wie der Philosoph und Podcaster Richard David Precht, Autor von Wer bin ich und wenn ja, wie viele, ein neues Buch veröffentlicht, dann ist erstmal Aufmerksamkeit garantiert. Jetzt hat er es wieder getan. Angststillstand. Warum die Meinungsfreiheit schwindet, heißt sein neuestes Werk, das heute erscheint. Darin behandelt Richard David Precht die Frage, warum die Meinungsfreiheit in liberalen Gesellschaften wie Deutschland trotz formaler Grundrechte zunehmend eingeschränkt erscheint. Seine These, weil Menschen Kritik und Meinungen immer persönlicher nehmen, fühlen sie sich schnell gekränkt, vermeiden offene Debatten und das wiederum führt dazu, dass beherzte Politik, provozierende Kunst und gesellschaftskritische Kultur zunehmend erschwert werden. Wie er diese These im Einzelnen begründet, darüber möchte ich mit dem Autor sprechen. Guten Morgen, Richard David Precht.
Ja, einen schönen guten Morgen.
Herr Precht, zunächst zu dem von Ihnen diagnostizierten Angststillstand. Der befällt ja offenbar nicht alle Menschen, Sie zum Beispiel nicht. Sie schreiben Bücher, haben zusammen mit Markus Lanz einen Podcast. Sie scheinen also keine Angst zu haben, Ihre Meinung zu äußern.
Naja gut, ich bin schon sehr lange in der Öffentlichkeit. Ich lebe in materiell gesicherten Verhältnissen und ich bin 60 Jahre alt. Das ist natürlich eine andere Situation, als wenn ich jetzt 30 oder 35 wäre und noch vorhätte, eine große Karriere zu machen.
Sie beziehen sich bei Ihrer Diagnose des Phänomens Angststillstand unter anderem auf eine Allensbach-Umfrage aus dem Jahr 2023, nach der nur noch 40% der Menschen hierzulande glauben, dass sie ihre Meinung frei äußern können. Da ist die Datenbasis nicht gerade brandaktuell, oder?
Sie können ja mal schauen, ob sich das 2024 verbessert hat. Das würde mich sehr wundern. Diese Allensbach-Umfrage ist nicht irgendwas. Die wird fast seit Gründung der Bundesrepublik jedes Jahr gemacht. Und wir hatten mal Zustimmungswerte, also eine Anzahl von Menschen, mit fast 90%, die der Überzeugung waren, dass man in Deutschland frei seine Meinung sagen könnte, ohne dass man deswegen negative Konsequenzen erwarten muss. Und wenn diese Zahl von fast 90% auf 40% runtersackt, dann ist das ein sehr bedeutender Befund, weil das ist eine wirklich ernstzunehmende Umfrage und nicht irgend so ein Larifari, wo man mal 500 Leute am Telefon gefragt hat.
Sie sprechen in Ihrem Buch von der subjektiv gefühlten Meinungsfreiheit bzw. Unfreiheit. Vielleicht können Sie mal sagen, was das genau ist.
Genau, das ist die subjektiv gefühlte Meinungsfreiheit, auf die es bei der Meinungsfreiheit am meisten ankommt. Also man könnte ja sagen, Moment mal, also wir haben ja in Deutschland eigentlich eine vorbildliche Rechtsprechung und eine garantierte Meinungsfreiheit und wir leben nicht in einer Diktatur und es gibt hier keine Gängelei und keine Zensur. Und das ist alles richtig. Aber es gibt nicht nur die Meinungsfreiheit, die durch die Gesetze bestimmt wird, sondern es gibt auch die Meinungsfreiheit, die durch die Normen bestimmt wird. Das heißt, wenn ich mich äußere und Angst haben muss, es könnte für mich negative Konsequenzen haben, Shitstorms auslösen oder ich werde beim Arbeitsplatz schief angesehen für das, was ich sage, dann wäge ich ab, möchte ich die sozialen Kosten meiner Meinungsäußerung tragen oder nicht. Und da reden wir über die subjektive Meinungsfreiheit, wenn ich das Gefühl habe, dass es riskant ist, meine Meinung zu äußern und ich damit hinter dem Berg halte, dann ist das auch eine Beeinträchtigung der Meinungsfreiheit, obwohl mir keine Haftstrafen drohen oder ähnliches.
Und wie passt das zusammen mit der Tatsache, dass Menschen in den sozialen Medien ihre Meinung völlig ungehemmt zum Besten geben und eben auch Lügen, also Fake News verbreiten?
Ja, in den sozialen Medien trauen sich das vergleichsweise viele Leute. Wobei, ehrlich gesagt, der Prozentsatz der Menschen, die da in sozialen Medien mit starken Meinungen unterwegs sind, gar nicht so viele sind, gerechnet auf den Gesamtanteil der Bevölkerung. Und sehr viele machen das dort anonymisiert. Sie verstecken sich. Es ist ein Unterschied, ob ich irgendwo unter einem Pseudonym oder anonym in den sozialen Medien irgendwo meinen Frust rauslasse und irgendeinen Blödsinn erzähle. Oder ob ich das an meinem Arbeitsplatz tue oder ob ich das in irgendwelchen offiziellen Institutionen tue oder wenn ich zum Beispiel im Kulturbetrieb arbeite, Künstler bin, Theatermacher bin, Intendant bin und so weiter, muss ich immer sehr, sehr, sehr genau überlegen, ob da nicht jemand ist, der das, was ich da gerade sage, in irgendeiner Form als verletzend oder falsch oder gegen die politische Korrektheit und so weiter empfindet.
Mit dem, was Sie gesagt haben, ist ja auch die Frage verbunden, ob Lügen und Fake News, die in den sozialen Medien verbreitet werden, von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Also da war ja dann J.D. Vance letztes Jahr, der bei der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt hat, die Meinungsfreiheit in Europa sei eingeschränkt und die Leute sollten meinungsfreudiger sein und sich von Facebook und Instagram eben nicht vorschreiben lassen, was sie dürfen und was nicht.
Ja, also erstmal ist eine, die Rede von J.D. Vance, die vielen Rechten in Deutschland gut gefallen hat. Die geht von einer Grundlage aus, die mit Deutschland aus einem ganz wichtigen Grund nicht viel zu tun hat. In den USA gibt es tatsächlich keinen Straftatbestand der Beleidigung, der Verunglimpfung oder der Volksverhetzung. Das sind Straftatbestände, die es aus sehr guten Gründen in Deutschland gibt und die ich auch für richtig halte. Insofern würde ich mich niemals mit J.D. Vance in dieser Frage in ein Boot setzen. Ich möchte hier keine US-amerikanischen Verhältnisse haben, wo man das hemmungslos machen darf. Also da habe ich mit ihm überhaupt gar keine Gemeinsamkeiten.
Dann kommen wir jetzt mal zu den realen Auswirkungen der Einschränkung der subjektiv gefühlten Meinungsfreiheit. Ich hatte ja eingangs gesagt, also Ihre These geht dann so weit, dass Sie sagen, diese subjektiv gefühlt eingeschränkte Meinungsfreiheit führe dazu, dass beherzte Politik, provozierende Kunst und gesellschaftskritische Kultur erschwert würden. Können Sie da mal das eine oder andere Beispiel nennen?
Da muss man überlegen, wie vorsichtig man heute als Politiker formulieren muss. Wenn man irgendwas sagt, erinnern sich daran, wie Friedrich Merz mal diesen Pascha-Satz gesagt hat. Ja. Und das gab es eine Aufregung deswegen. Ja. Er wurde da angefeindet als Rassist und was weiß ich. Wir machen ja einen Gebrauch von kräftigen Labels. Ja, wie Chauvinist, Sexist, Rassist oder was weiß ich. Was mit einer Leichtfertigkeit. Und zwar nicht nur in den sozialen Medien, sondern häufig genug auch in den etablierten Leitmedien. Und wenn die Leute Angst haben, dass sie dermaßen gelabelt werden können, dann sagen sie lieber relativ wenig. Dadurch können so richtige, ernste, weltanschauliche Debatten in der Politik immer schlechter geführt werden. Und wir erleben ja in Deutschland, und deswegen spreche ich ja von einem Angststillstand, die Situation, dass wir das Gefühl haben, hier ist nichts mehr wirklich reformierbar. Hier ist nichts mehr grundsätzlich diskutierbar, also in grundsätzlichen Fragen. Und lassen Sie uns gar nicht erst vom Kulturbetrieb oder gar von der Kunst reden. Natürlich können Sie eine Kunst machen, indem Sie den Rechtspopulismus geißeln. Dafür kriegen Sie Preise. Aber stellen Sie sich mal vor, wir haben einen avancierten Künstler, der Kunst macht, in der die Wokeness-Kultur geißelt. Der fliegt sofort aus der Verlosung raus. Der hat ein riesiges Problem.
Dann stellt sich natürlich die Frage zum Schluss, was tun gegen diesen von Ihnen diagnostizierten Angststillstand? Also ja. Im letzten Teil Ihres Buches fordern Sie Leser und Leserinnen ja dazu auf, resilienter zu sein, weniger sensibel. Mhm. Was ist mit politischen Forderungen? Nee,
das ist ein Missverständnis, weil bei Resilienz denkt man, sagt, jeder soll bei sich selbst anfangen und sich ein dickeres Fell zulegen. Weniger sensibel sage ich auch nicht. Es ist kein Widerspruch, sensibel zu sein und resilient zu sein. Ich kann eine ganz feine Antenne haben und vieles wahrnehmen, aber ich kann mir sagen, ich muss das aushalten. Und deswegen diese Resilienzforderung stellt sich nicht so sehr an jeden Einzelnen. Sie stellt sich vor allen Dingen an Verantwortliche. Also an Politiker, an Programmleiter, an Ausstellungsmacher, an Leute in Kulturinstitutionen, in Verlagen, ja, dass sie einfach sagen, komm, ja, dann löst das halt einen Shitstorm an, wir ziehen uns den Schuh nicht an. Wenn man diese Souveränität hätte, dann gäbe es auch keinen Angststillstand. Aber tatsächlich haben sehr viele Verantwortungsträger sofort Angst, es könnte auf sie zurückfallen. Und ihre Angst ist im Grunde genommen der Brandbeschleuniger für die Entwicklung, die ich skizziert habe.
Der Philosoph und Podcaster Richard David Precht über sein neues Buch Angststillstand, warum die Meinungsfreiheit schwindet. Es erscheint heute bei Goldmann und kostet 20 Euro. Herr Precht, ich danke Ihnen für die Einsichten in Ihre Thesen. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.